ARD.
Der Verein Königreich Deutschland wurde verboten. Warum die Gruppe so gefährlich ist und wer dahinter steckt.
Von billig bis tödlich, wie gefälschte Medikamente online verdickt werden.
Und marode Sporthallen, der Schulsport vor dem Kollaps.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Heute ist Mittwoch, der 14. Mai und für euch sind Philipp Lacomi und Tanja Hausstetter am Start.
Guten Morgen.
Morgen.
Gestern wurde der Verein Königreich Deutschland verboten. Dahinter verbirgt sich eine Gruppe, die in Deutschland einen Fantasiestaat mit eigener Währung und Gesetzen errichten wollte. Das klingt erstmal irgendwie ein bisschen skurril, ist aber ganz und gar nicht harmlos, sondern ein kriminelles Netzwerk von sogenannten Reichsbürgern.
Deswegen wollen wir mal drauf schauen, wer hinter dem Königreich Deutschland steckt und warum diese Gruppe so gefährlich ist.
Es handelt sich um eine sektenartige Gruppe. Das soll so die größte Gruppe innerhalb der sogenannten Reichsbürgerszene sein, mit engen Kontakten in die rechtsextremistische Szene. Und sie zeichnet sich vor allem durch eins aus: Die Mitglieder sprechen Deutschland, also der Bundesrepublik, die Legitimation ab. Sie verstehen sich und ihre Grundstücke als eigenen Staat, deswegen auch Königreich Deutschland. Und gepaart ist das Ganze mit antisemitischen Verschwörungserzählungen.
Ja, und sie selbst sprechen von 6.000 Mitgliedern, die da mitmachen. Sicherheitsbehörden gehen eher so von ca. 1.000 aus. Der Gruppe wird vorgeworfen, das System in Deutschland durch ihr eigenes ersetzen zu wollen. Also letztlich sind das ja Umsturzgedanken, kann man sagen. Das sagt die Bundesanwaltschaft.
Deswegen gab es gestern auch Razzien in 7 Bundesländern. Insgesamt 800 Polizeibeamte waren da im Einsatz. Ein Schwerpunkt war Sachsen. Auch bei mir hier in Leipzig gab es Durchsuchungen. Mhm. Aber auch in NRW und Rheinland-Pfalz zum Beispiel, da wurden Vermögen eingezogen. Es hat insgesamt 4 Festnahmen gegeben. Darunter war auch der Anführer des Vereins Peter Fitzek. Der sitzt jetzt in U-Haft.
Waffen wurden nicht gefunden, hat Bundesinnenminister Dobrindt gesagt. Aber es sei halt recht klar erkennbar, dass sich die Gruppe gegen die Verfassung richtet. Und, auch sehr wichtig, die ist schon länger im Fokus der Finanzbehörden auch.
Ja, die Mitglieder vom selbsternannten Königreich sollten bzw. wollten nämlich keine Steuern und andere Abgaben zahlen. Dafür haben sie eine eigene Währung entwickelt, ein eigenes Bank- und Versicherungssystem aufgebaut und sogar ein Meldeamt mit eigenen Ausweisdokumenten geschaffen. Also wirklich sehr, sehr umfangreich.
Wahnsinn. Also es ist ein richtiges System, was da entstanden ist. Und das war ja auch das Ziel der Gruppe. Mhm. Ne? Mit Standorten in der ganzen Bundesrepublik, zum Beispiel auch in der Uckermark in Brandenburg. Da wollte der Verein auch immer wieder neue Immobilien und Felder kaufen.
Dagegen haben sich dort einige Bürger gewehrt, unter anderem Ines, die sehr früh vor der Gruppe gewarnt hat.
Das Königreich Deutschland bringt auch eine Ideologie mit. Mit dem Ziel, also immer mehr ihre Anhänger dort zu etablieren, beziehungsweise bis hin in die dörflichen Verwaltungsstrukturen vorzudringen. Aber das Königreich Deutschland sieht sich als separater Staat.
Ja, und die haben dann die Leute gelockt, vor allem mit Versprechen, Arbeit und Gemeinschaft zum Beispiel. Und das wird jetzt von den Ermittlern immer wieder als Abzocke bezeichnet. Frau Gruber kommt auch aus der Uckermark und hatte Kontakt zu den Anhängern der Gruppe. Sie sagt, da sind einige Leute auf die Versprechen von Rädelsführer Fitzek einfach reingefallen.
Ich habe von Menschen gehört, der hat das und das gesagt, ihr könnt da und tolle Gemeinschaft und toll dies und toll das. Und einige von denen haben aber da keinen Arbeitsplatz gekriegt, obwohl sie da mitgemacht haben. Und haben dann kein Geld gekriegt.
Peter Fitzek, der Anführer, ist 59 Jahre alt, bezeichnet sich selbst als König. Er hat das selbsternannte Königreich über die Jahre aufgebaut, viele Mitglieder gewonnen, beziehungsweise er nennt sie selbst Untertanen. Und Fitzek wollte sein, Zitat, Staatsgebiet immer weiter aufbauen.
Lass uns zum Schluss noch mal kurz drauf schauen, was sich durch das Verbot denn jetzt ändert.
Der Name Königreich Deutschland, also der Name des Vereins, darf nicht mehr verwendet werden. Der Verein wird aufgelöst. Einerseits kann dadurch Vermögen eingezogen werden und man kann ein Stück weit auch so die Strukturen zerschlagen. Aber Experten schätzen andererseits auch, dass die Anhänger trotzdem weitermachen werden. Wenn jemand ideologisch da schon so krass drin ist, wird er das eher als Bestätigung sehen, so nach dem Motto, der böse Staat verfolgt uns. Aber zumindest die großen Rädelsführer sind erstmal in U-Haft.
Ja, mal sehen, wie die Sicherheitsbehörden dann weiter damit umgehen. Die sogenannte Reichsbürgerbewegung ist auf jeden Fall stark angewachsen. 25.000 Anhänger soll es da bundesweit geben. Einige von ihnen gelten als Rechtsextremisten.
Ja, und der Verein Königreich Deutschland ist ja jetzt verboten, haben wir gerade gesagt. Mhm. Aber das Bundesinnenministerium schätzt, dass es da noch rund 40 weitere König- und Kaiserreiche gibt.
Unsere Kurznachrichten.
Der neue Bundestag startet heute so richtig mit seiner Arbeit. Bundeskanzler Merz wird heute Mittag auch seine erste Regierungserklärung abgeben. Gerade bei den Themen Migration und Wirtschaft hat die Regierung angekündigt, möglichst schnell Dinge auf den Weg zu bringen. Nach Merz' Erklärung ist eine 2-stündige Debatte geplant.
Israel will in den kommenden Tagen eine neue Großoffensive im Gazastreifen starten. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat jetzt gesagt, die Armee soll mit voller Kraft vorrücken. Im nördlichen Gazastreifen sollen viele Menschen ihre Häuser verlassen. Seit Wochen hat die israelische Armee den Gazastreifen abgeriegelt. Die Welthungerhilfe kritisiert das. Sie sagt, 2 Millionen Menschen sind dadurch von jeder Hilfe abgeschnitten.
Das Elternhaus vom neuen Papst Leo hat in den vergangenen Tagen eine richtige Wertsteigerung bekommen. Es soll gerade verkauft werden eigentlich. Der aktuelle Besitzer hatte das Haus erst letztes Jahr noch für $66.000 gekauft. Nach der Papstwahl ist das Interesse dann aber sprunghaft angestiegen. Vergangene Woche lag der Preis dann auch schon bei rund $250.000, also ein kleines bisschen mehr. Das Interesse ist riesig, deswegen wurde der Verkauf inzwischen erstmal gestoppt.
Und letzte Meldung, das deutsche Eishockey-Team hat auch das dritte WM-Vorrundenspiel gewonnen. Gegen Norwegen gelang im dänischen Herning mit 5:2 der dritte Sieg im dritten Spiel. Nach 3 machbaren Gegnern warten jetzt die Top-Nationen. Donnerstag geht's gegen den Erzrivalen Schweiz, danach folgen die USA und Weltmeister Tschechien. Viel Erfolg!
Für viele von uns ist es inzwischen komplett normal, fast alles online zu kaufen, auch Medikamente. Schnell von der Couch aus, per Handy bestellt und im Zweifel ist es dann auch noch billiger. Aber wenn ihr nicht aufpasst, landet ihr im Netz auf dubiosen Seiten und bekommt gefälschte Medikamente geliefert. Und das kann gefährlich oder sogar tödlich sein.
Kriminelle machen mit gefälschten Tabletten und Spritzen sehr viel Geld, indem sie billiges Zeug zusammenmischen und das dann als vermeintlich hochwertiges Medikament verkaufen. Und das kann sehr dramatische Folgen haben, wie bei Paula aus Salzburg in Österreich. Sie hat von ihrem Arzt die Diabetes-Spritze Ozempic verschrieben bekommen und als sie sich damit gespritzt hat, hatte das schlimme Auswirkungen.
Ich habe Schaum vom Mund gehabt und mein Freund hat gesagt, ich habe immer die Augen offen gehabt und hab gekrampft und habe gerade ausgestarrt.
Boah, da hätte ich voll Angst bekommen. Schlimm. Also bei Paula ist jetzt nochmal alles gut gegangen. Im Krankenhaus konnte ihr geholfen werden. Aber im Arztbericht später hieß es, ohne Gegenmaßnahme wäre das tödlich ausgegangen.
Was schon extrem an der Geschichte ist, dass Paula die Spritze nicht selbst irgendwo im Netz bestellt hat. Sie hat sie von ihrem Arzt bekommen. Würden wir jetzt eigentlich denken, das ist sicher.
Ja.
Aber Paulas Arzt hatte das Medikament über ein kompliziertes Firmennetzwerk bekommen. 2 der Unternehmer, die dahinterstehen, wurden zumindest inzwischen auch zu Geldstrafen verurteilt.
Diese und auch andere Fälle haben Journalisten für eine Doku recherchiert, die ihr ab heute in der ARD-Mediathek findet. Billig bis tödlich, den Fälschern auf der Spur, heißt sie.
Wie häufig das jetzt vorkommt, also dass man beim Arzt ein gefälschtes Medikament bekommt, dazu gibt es keine Zahlen. Die Chirurgin Michaela Montanari aus Bochum sagt aber:
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bekomme pro Tag mindestens 5 E-Mails von irgendwelchen dubiosen Firmen, die einem Medikamente als auch Medizinprodukte auf günstige Art und Weise verkaufen wollen.
Montanari bestellt deshalb direkt bei den Vertretern der Hersteller. Das ist dann einfach sicherer und will halt damit nicht auf Fälscher reinfallen.
Noch gefährlicher ist es ja, wenn wir direkt selbst Medikamente online bestellen, weil die Betrüger locken da oft mit tollen Preisen und da ist die Versuchung schon groß.
Ja, und vor allem gehen sie dabei auch sehr professionell vor. Die kriminellen Händler vermarkten ihre gefälschten Tabletten und Tropfen auf Facebook und Co., aber auch auf Internetseiten, die erstmal wie legale Online-Apotheken aussehen. Sogar mit angeblichen Bewertungen von Kunden, das wirkt dann erstmal sicher für uns.
Ja, dahinter stecken aber oft billig hergestellte Produkte, die nichts mit den eigentlich gewollten Medikamenten zu tun haben. Gefälschte Medikamente werden nämlich meistens in zwielichtigen Laboren zusammengemixt, sagt Jan Obgenort von der Europäischen Polizeibehörde Europol.
Mit dem scheinbar sauberen, schönen Online-Auftritt der Webseiten, wo oft diese Medikamente angeboten werden, haben die hygienischen Zustände diesen Laboren nichts zu tun.
Kommen wir jetzt zu der wichtigsten Frage: Wie kann ich denn erkennen, ob ich auf einer Betrüger-Internetseite oder bei einer realen Online-Apotheke gelandet bin? Da gibt es nämlich tatsächlich ein Zeichen, woran ihr das sehen könnt.
Genau, dazu müsst ihr auf der Startseite des Händlers ganz nach unten scrollen und dann muss da so ein viereckiges Logo mit grünen Streifen und einem weißen Kreuz sein. Da einfach mal draufklicken, dann öffnet sich eine neue Seite und die zeigt, dass die Website zu einer Apotheke gehört, die eine Erlaubnis hat, Online-Medikamente zu verkaufen. Wenn es das Zeichen nicht gibt, lieber nochmal checken oder einfach direkt ganz lassen.
Ich habe gleich nochmal geschaut, ob das bei den Einschlägen Online-Apotheken denn so drauf ist. Ah, ich habe es tatsächlich gefunden. Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, dann schaut einfach mal in die Doku rein. Billig bis tödlich heißt sie, den Fälschern auf der Spur. Link packen wir euch in die Folgenbeschreibung. Die Journalisten waren zum Beispiel auch mit einem Undercover-Ermittler in der Türkei unterwegs. Da kommen nämlich nicht nur Fake-Klamotten her, sondern eben auch einige der Fake-Medikamente.
Unsere Kinder, die bewegen sich viel zu wenig, das hören wir ja immer wieder und das hat eine Studie aus dem letzten Jahr auch gezeigt. Das ist ein Riesenproblem und liegt nicht nur an der Motivation der Kinder. Es fängt schon mit dem Schulsport an.
Ja, beziehungsweise damit, dass er nicht stattfindet. Der Schulsport steht nämlich vor dem Kollaps. Die Sportschau hat sich das mal genauer angeschaut und dabei sind vor allem zwei zentrale Probleme aufgefallen. Die Hallen und Sportplätze sind marode und es gibt nicht genug Sportlehrerinnen und Sportlehrer.
Ja, man muss echt sagen, viele Sporthallen und Plätze in Deutschland sind in einem katastrophalen Zustand, kann man echt nicht anders sagen. Knapp 60% der Kommunen selbst sagen, bei den Sportstätten fehlt einfach Haufen Geld. Und das trifft nicht nur den Sportunterricht, sondern natürlich auch die Vereine.
Ja, kann ich absolut bestätigen. Ich spiele in meiner Heimatstadt Halle seit vielen, vielen Jahren Fußball im Verein. Wir hatten schon im Jugendbereich wirklich sehr, sehr eklige Hallen. Urin und Schimmel, ich gehe nicht weiter drauf ein. Und jetzt im letzten Winter haben wir von der Stadt gar keine Halle mehr zum Trainieren bekommen. Da kriegt man eigentlich sonst immer eine zugeteilt. Also auch bei uns irgendwie unschöne Zustände.
Ja, aber wirklich. Und solche Probleme gibt es in vielen Städten leider. In Ingolstadt zum Beispiel müssen die Schüler an einer Grundschule Yoga im Klassenzimmer machen. Auch verrückt. Seit Weihnachten sind die Turnhalle und das Schwimmbad nämlich geschlossen, weil das Dach einsturzgefährdet ist.
Die Stadt sagt, zu sanieren sei aus wirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll. Deshalb machen die Grundschüler jetzt Sport im Klassenzimmer. Wenn sie Glück haben und das Wetter gut ist, können sie auf dem Pausenhof, um Fußball zu spielen.
Super.
Irgendwie traurig.
Ja, die Stadt hat der Schule stattdessen vorgeschlagen, mit dem Bus in eine andere Turnhalle oder ins Schwimmbad zu fahren. Dann bliebe vom Sportunterricht aber nicht mehr viel übrig, sagt der stellvertretende Schulleiter Ingo Geppert.
Mit der Busfahrt an sich, mit dem Anziehen und wenn dann noch jemand was vergessen hat oder nochmal auf Toilette muss und sich das Ganze noch ein bisschen verschiebt, bin ich bei den Kleinen wahrscheinlich bei 20 Minuten in der ersten Klasse und wenn es gut läuft, wirklich außerordentlich gut läuft, bei den Großen bei wahrscheinlich knapp einer halben Stunde Wasserzeit.
Ja, wenn es gut läuft. Also wahrscheinlich lohnt sich's nicht so wirklich. Immerhin kann man sagen, hat die neue Bundesregierung im Koalitionsvertrag angekündigt, dass sie bei der Sanierung von Sportstätten unterstützen will. Sie hat für ihre Regierungszeit mindestens 1 Milliarde Euro dafür eingeplant.
Ja, zur Wahrheit gehört aber auch dazu, dass das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Muss man leider sagen. Es gibt nämlich unterschiedliche Schätzungen und nach denen würden die Sanierungen von Sporthallen und Plätzen in Deutschland so zwischen 12 und 40 Milliarden Euro kosten. Da hilft 1 Milliarde nicht so sonderlich viel.
Nicht so wirklich, nicht.
Nee, und auch mit dem, was Länder und Kommunen zusätzlich investieren, reicht es lange noch nicht. Und außerdem sind viele Kommunen ja ohnehin pleite.
Ja, da wird sich also vermutlich nicht so schnell was flächendeckend ändern. Schauen wir jetzt mal auf das zweite große Problem, das die Sportschau bei ihrer Recherche zum Schulsport ausgemacht hat. Es gibt zu wenig Sportlehrerinnen und Lehrer. Wie viel Sportunterricht deswegen ausfällt, dazu haben die meisten Bundesländer keine Zahlen, außer Thüringen.
Da heißt es aus dem Bildungsministerium, im vergangenen Schuljahr sind in Thüringen in einer Woche durchschnittlich 2500 Sportstunden ausgefallen, weil es generell zu wenig Personal gab oder die Sportlehrer krank waren.
Ja, das ist eine Menge. Ein Lösungsansatz für fehlendes Personal kommt bei mir hier aus Leipzig. An der Uni dort wurden Lehrerinnen und Lehrer zu Seiteneinsteigern für den Sportunterricht ausgebildet. Innerhalb von 4 Semestern können sie sich dann nachträglich für den Sportunterricht ausbilden lassen. Ist schon mal ein Anfang, aber reicht natürlich bei weitem nicht.
Und viele Schulen versuchen gerade auch irgendwie selbst eine Lösung zu finden. Zum Beispiel in Schwarzenbach an der Saale in Bayern setzt die Schulleiterin einer Grundschule die Lehrerinnen und Lehrer lieber im Schwimmunterricht ein, als zum Beispiel AGs anzubieten oder andere Sachen. Und sie unterrichtet auch selber Schwimmen, obwohl sie die Stunden eigentlich für ihre Verwaltungsaufgaben braucht. Finde ich irgendwie schade, dass die AGs ausfallen. Auf der anderen Seite ist gerade Schwimmunterricht ja total wichtig, damit kein Kind ertrinkt. Die müssen das ja lernen, ne?
Muss dann irgendwie priorisiert werden.
Ja.
Die Situation an den Schulen ist also schon dramatisch, kann man sagen, wird wahrscheinlich auch eher noch schlechter, denn ab dem Schuljahr 2026/27 haben alle Grundschülerinnen und Schüler in Deutschland einen Anspruch auf Betreuung von 8 bis 16 Uhr. Dann soll der Sport eigentlich eine besondere Rolle spielen, besonders am Nachmittag in der Betreuung. Aber Experten gehen davon aus, dass dafür etwa 100.000 Fachkräfte fehlen werden.
Wir fassen also nochmal zusammen. Die Sporthallen und Plätze in Deutschland sind in einem schlimmen Zustand und es fehlen Lehrer und Lehrerinnen für den Sportunterricht. Die Schulen werden selbst kreativ, aber diesen Missstand kriegen sie alleine nicht in den Griff und Hilfe ist erstmal nicht in Sicht. So, und zum Schluss noch mal was Lustiges. Ne? In der Schweiz ist eine fliegende Ente in einer Tempo-30-Zone geblitzt worden. Die war viel zu schnell unterwegs, 52 km/h. Das hat die Gemeinde Könitz jetzt bei Facebook gepostet. Die Straftat ist aber schon einen Monat her, muss man sagen.
Ja, aber es war vermutlich nicht das erste Mal. Die Ente war vermutlich bereits polizeilich bekannt. Eine ähnlich aussehende Ente ist wohl schon mal am selben Ort geblitzt worden, auch mit 52 Stundenkilometern. Also könnte eine Wiederholungstäterin sein.
Die haben
sein.
Sich abgesprochen. Die Turbo-Enten sind wieder unterwegs. So, damit sind wir durch für heute. Wir wünschen euch einen schönen Mittwoch und freuen uns, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dann.
Ciao.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.